New York hat ganz anderes Level Intensität, war dreckig, kaputt. Und als ich dann wirklich das erste Mal dann hierher kam als Besuch mit 22, war ein Kulturschock auf eine gute Art. Ja, ich habe mich hier also gleich wohlgefühlt. Es ist irre groß. Die Stadt ist ein Monster und es hat mich also so als München mit 22 hat mich geflasht und ich habe mich dann verliebt in New York.
Ich hoffe.
Ich glaube schon.
Also ich nehme analog auf.
Ich bin auf dem richtigen Mikro. Ja, super. Dann einen wunderschönen guten Abend, Olli.
Ja, schönen guten Abend. Wie immer, 9:30 in Köln, Berlin.
Ja, genau. Sehr spät schon. Wir hatten irgendwie technische Probleme, aber jetzt haben wir es ja geschafft.
Ja, die übliche Zeit, um zu podcasten. Ich bin nach draußen geflüchtet, sitze noch hier so im leicht hellen Garten, gucke auf den Rhein und spreche mit dir.
Schön.
Gibt nichts Schöneres,
ja. Auf den Rhein schauen. Ja, ich bin auch bald wieder in Köln. Ich freue mich schon sehr. Und ich habe mich auch schon gefragt, ob wir dann nicht vielleicht unser Wunderbar Together Sommer-Special ausweiten können. Ob wir irgendwie noch ein Interview in Köln unterkriegen. Was meinst du? Mit einem Ami? Mit einem Ami, der da lebt?
Ja, also ist nicht direkt ein Ami. Ich habe ja so einen Wunschgast, den ich auch schon öfters in Köln gesehen habe. Ich sag mal Chili Gonzalez.
Kanadier.
Den würde ich ja...
Kanadier. Ja, genau, aber ist, okay, ist ja unsere Show.
Er hat aber auch so einen Slang. so coolen... Obwohl der noch so ein bisschen... Ich glaube, der hatte sogar noch so einen französischen Einschlag. Aber der würde auch ganz gut in eure Serie passen. Übrigens muss ich sagen, ich habe so... mega Respekt vor dem, was ihr leistet, was ihr so nebenbei noch macht. Ihr habt jetzt einfach diverse Podcasts aufgenommen in Berlin, du und Felix.
Genau.
Mega geil.
Genau. Felix ist nämlich gerade in Berlin und ich habe ihn mir geschnappt, weil es war eine einmalige Gelegenheit. Felix war nämlich ein paar Tage ohne Family hier und dann habe ich meine Family woanders geparkt und wir haben einfach direkt 5 Podcasts aufgezeichnet. Felix hat 5 gemacht, weil wie gesagt, er war ganz ohne Family hier. Ich war bei 3 am Start. Es war unser Wunderbar Together Sommer Special. Und zwar nicht die coolsten Deutschen in den USA, sondern die coolsten Amis in good old Germany. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Also richtig, richtig Bock. Es sind tolle Folgen bei rausgekommen und ich freue mich jetzt schon darauf, die zu schneiden und zu veröffentlichen. Aber wir haben auch heute noch einen coolen Gast mitgebracht. Ein Gast, bei dem wir beide, Olli, ja gar nicht dabei waren beim Interview. Aber vielleicht triffst du ihn, Erol.
Ja.
Erol ist nämlich eigentlich schon New Yorker geworden. Der ist seit 25 Jahren da, seit einem Vierteljahrhundert. Er hat ein Magazin, ein deutschsprachiges Magazin über New York auf die Beine gestellt. Das heißt Echt New York und einen super erfolgreichen Blog. Und er organisiert auch Hochzeiten in New York. Er ist Wedding Planner. Ich weiß, du bist jetzt gerade frisch verheiratet. Herzlichen Glückwunsch, dass du nochmal.
Danke. Ich wünschte, ich hätte ihn vorher kennengelernt und hätte mit ihm auch live und selber gepodcastet. Ich hätte mir vielleicht die ein oder andere extra Runde vielleicht gespart oder hätte mir so ein paar brandheiße Tipps abgeholt. Aber deswegen habe ich umso gerne diesen Podcast mit ihm gehört und vielleicht würde ich ihn nochmal separat befragen, weil es war ja eigentlich nur Volume 1, was Vivi und ich gemacht haben. Vielleicht heiraten wir nochmal im Ausland.
Genau. Also ich glaube, das machen auch viele Leute, hat er irgendwie auch gesagt, wenn ich mich recht erinnere, dass, also man kann ja auch einfach da sich nochmal das Ja-Wort geben. Also vielleicht trefft ihr euch mal. Scheint auf jeden Fall ein sehr, sehr witziger Typ zu sein. Sehr sympathisch. Kommt ursprünglich aus München und ist aber wirklich schon vor Ewigkeiten. Hat er rübergemacht, glaube ich, wie man hier in Berlin sagen würde. Aber und ist deshalb eigentlich ja nicht nur Münchner, sondern mittlerweile auch einfach ein waschechter New Yorker.
Ich würde sagen, wir spannen jetzt die Leute gar nicht mehr lange auf die Folter, gehen direkt rein in die Episode. Ich freue mich sehr, sehr darüber, dass wir Miles & More als sehr, sehr guten Partner haben hier bei Wunderbar Together, dass unser Podcast auch bei radio.de zu hören ist. Und ich freue mich auf die Sommerfolgen, auf das Sommerspecial wie ein kleines Kind. Und alle die da draußen, Freunde, Familie, unsere liebsten Zuhörer, bitte bewertet unseren Podcast, gebt uns 5 Sterne, teilt es mit euren Freunden. Und wir, Catalina, Felix und ich, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir es schaffen würden, über 500 Bewertungen zu bekommen bei Spotify, oder?
Das ist doch mein Ziel. Und schickt uns weiter so tolle Gästevorschläge, wie ihr das immer macht. Aber jetzt genug der Ankündigungen. Wir gehen rein. Viel Spaß mit Eroy Inanc.
Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Eroy Inanc. Schön, dass du da bist.
Danke, schön, dass ich hier sein darf.
Eroy, ich kenne und verfolge dich schon sehr lange, aber wir sind uns nur einmal bisher in dieser Stadt begegnet, vor vielen Jahren. Da hast du uns interviewt, also Christina und mich, für deine Plattform New York aktuell, wo viele, viele Menschen jede Woche lesen, was gerade in New York und USA so los ist. Du bist also einer der Menschen, die erklären, was hier abgeht für viele deutschsprachige Menschen. Und nicht nur das, du machst viele andere großartige Dinge. Und ich freue mich so, dass du heute bei Wunderbar Together bist.
Macht mir viel Freude. Danke dir, dass ich hier bin, ganz Felix.
Und was mich auch freut, ist, ich höre bei dir so einen mir vertrauten Zungenschlag durch. Wo ist deine sprachliche Heimat?
Also ich bin in München, bin waschechter Münchner, Stadt München aufgewachsen. Und New York und München, einzige Städte, wo ich je gelebt habe.
Und du hast trotz wie vielen Jahren New York den Dialekt nicht ganz fallen lassen?
Also ich sage immer, für einen Amerikaner ist man mit 21 ein Erwachsener und ich bin so ziemlich mein ganzes Erwachsenenleben hier. Und da ist es gut über 30 Jahre.
Wow, 30 Jahre in New York?
Ja, sogar länger, also 34 Jahre.
In New York City?
In New York City,
wow. Und ich habe dich entdeckt damals mit Christina zusammen als Hochzeitsplaner. Du bist also jemand, der Menschen hilft, hier zu heiraten. Auch darüber freue ich mich riesig, mit dir zu reden. Aber neben den vielen Dingen, die du machst, wollte ich erstmal ganz am Anfang wissen, vor 34 Jahren, also Anfang der 90er Jahre, war das hier eine ganz andere Stadt. Was hat dich an New York City, was damals da galt es noch als also Gefahrenort und schmutzig und auch irgendwie fast pleite noch aus den 70ern, 80ern kommen. Was hat dich denn an der Stadt so begeistert, dass du damals gesagt hast, ich habe jetzt meinen Schulabschluss in der Tasche aus München, ich gehe dahin.
Ich glaube, Popkultur ist auf jeden Fall der größte Faktor, den ich denken kann. War immer schon ein Sehnsuchtsort, dass ich die Sachen, die ich cool fand, oft mit New York zu tun. Also als Kind, Kojak, die Eltern kennen es, Einsatz in Manhattan, die Krimiserien, Filme. Ich denke an einen meiner Lieblingsfilme, fällt mir gleich ein, Midnight Cowboy. Ich glaube, auf Deutsch heißt er Asphalt Cowboy. Und dann die New Yorker Punkbands, Ramones. Es war fast schon nicht mal eine andere Stadt für mich, sondern ein anderer Planet fast schon. Ne? Und damals, als ich ein Kind war, war es auch nicht so gang und gäbe, dass die Leute überhaupt mal nach Amerika sehen. Das war dann nochmal, die Welt war viel kleiner und schon als 13-, 14-Jähriger war das eben, wenn irgendein Film kam über New York, irgendwas, dann immer, wurde ein Sehnsuchtsort. Und was mir auch gefallen hat, München, eine wunderbare Stadt, wir sind beide dort gelebt, aber natürlich New York war ein ganz anderes Level der Intensität, wie du sagst, war dreckig, kaputt und als ich dann wirklich das erste Mal dann hierher kam als Besuch mit 22, war ein Kulturschock auf eine gute Art. Ja, ich habe mich hier also gleich wohlgefühlt, es ist irre groß, die Stadt ist ein Monster und es hat mich also so als München mit 22 hat mich geflasht und ich habe mich also dann verliebt in New York.
Gab es einen Ort, einen Moment, irgendeine Szene aus den ersten Tagen, die dir noch in Erinnerung ist?
Also ich bin seitdem ein bisschen rumgereist in der Welt und was ich sagen muss und was mir auch andere Leute sagen, die nach New York kommen, es ist wirklich, wenn du hier in Manhattan bist, du bist im Film, die Erwartungen sind da, es ist auch nicht anders. Also ich kann mich erinnern, als wir im Taxi kamen, da kam ich also nicht weit, wo du jetzt wohnst, Felix, und waren wir in Manhattan, hier Upper West Side, Morningside, also hier in der Gegend und es war genau, wie ich es mir gedacht habe. Also ich kann mich in den ersten Moment erinnern, ich habe da hier jemand an seinem Motorrad rumgearbeitet, das weiß ich noch ganz genau. Und es war genau.
Du kamst im Taxi vom Flughafen wahrscheinlich.
Genau. Mhm. Man hat sich vorgestellt, es ist in New York und es ist, wie es ist. Also, wie man sich es vorstellt.
Ja. Und ja, das ist lustig, dass du das sagst. Man kommt hierher und man hat hohe Erwartungen, weil man will, dass es so ist wie im Film. Aber du musstest dich ja dann auch irgendwie durchschlagen und bleiben. Das ist ja das, was die meisten nicht machen. Wie hast du das hingekriegt?
Also, ich sage, New York ist gut für Vorteile für New York, entweder hat viel Geld, gutes Einkommen oder man ist jung und wie ich es nenne, leidensfähig. Und ich war das Zweitere. Und ich wollte einfach hier sein. Also ich habe mich dann irgendwie ich hatte Glück mit den Papieren. Ich hatte meine Freundin, die hat mich geheiratet, wollte, dass ich das hat. Das war ein Vorteil, den ich von Anfang an hatte. Ich habe dann.
Du hattest schon eine Freundin hier, die auf dich
gewartet hat? Nee, ich habe die kennengelernt ein paar Monate.
Okay. Also du hast hier jemanden kennengelernt, das war dann wie in dem Green Card, wie in dem Film.
Genau.
Sie hat dich geheiratet und plötzlich warst du hier Permanent Resident, konntest arbeiten. Genau. Sehr nett von ihr.
Das war sehr nett und war noch verliebt, aber ich war auch verheiratet, sogar 6-7 Jahre.
Okay.
Aber hätte vielleicht sonst nicht geheiratet. Ne?
Und dann konntest du
dann
Geld verdienen.
Dann habe ich durchgeschlagen, erstmal das Wichtigste. Das war irgendwas, ich habe nicht Betracht gezogen, dass ich nicht hier bleibe. Das war, und wenn, wie gesagt, mit Anfang 20 hast du dann irgendwie die Leidensfähigkeit, ein bisschen das wahnsinnige Denken und deswegen, und ich habe alles Mögliche gemacht. Umzüge gemacht, Deutschstunden, im Verkauf gearbeitet, im Elektromarkt, das alles. Die ersten 7-8 Jahre verschiedene Sachen gemacht, mit mäßigen oder keinem Erfolg oder manchmal auch, aber nur allemal genug Erfolg, dass ich überleben konnte, aber auch kein Geld die meiste Zeit, die ersten Jahre. Und auch, ich war auch wirklich immer, wenn ich zurückdenke, mir haben sie den Strom abgestellt, weil ich kein Geld hatte oder also ganz knapp vor der Zwangsräumung. Oder hatte schlechte Zeiten. Jetzt sehen sie ziemlich romantisch aus im Rückblick, haben sie vielleicht damals nicht so angefühlt. Aber irgendwie durchgeschlagen, aber da bin ich auch nicht der Einzige, wie Millionen Leute hier.
Und gab es in der Zeit, du hast gerade schon gesagt, sehr schwierige Momente, Zwangsräumung und so weiter. Gab es Momente, wo du, weil du hättest ja auch aufgeben können. Du hättest ja sagen können, ich setze mich morgen in die Lufthansa-Maschine nach München, Direktflug, bin ich wieder zu Hause. Experiment ist nicht gelungen, aber kann man ja als Deutscher jeden Tag machen. Ja, gab es solche Momente, wo du aufgeben wolltest?
Nee, eigentlich nicht, aber ein Grund auch für meine persönliche Geschichte, ich habe jetzt auch nichts, ist einfach so, wo ich zurückfallen kann. Ich glaube, wenn ich jetzt meinen Vater hätte, die in die Firma und sagt, Errol, komm wieder, ich setze dich hier ins Büro und Gehalt morgen, dann wäre die Versuchung vielleicht schon da gewesen. Also ich wollte auf jeden Fall nicht, aber ich kann auch nicht sagen, wenn ich jetzt wirklich einen Plan hätte, dann hätte ich mir vielleicht überlegt. Aber so andere Leute haben dann, hatte ich so nicht, also.
Wie bist du aufgewachsen? Also wie kann man sich das vorstellen? Was haben deine Eltern gemacht?
Also mein Vater ist in der Türkei, kam so in den frühen 60er nach Deutschland. Meine Mutter in Bayerin. Also einfache Verhältnisse würde ich es mal nennen. Also, aber auch eine gute. Also ich hätte mein Vater, wir hatten ja auch oft geholfen mit Geld. Mein Vater ist nicht so, aber ich hatte aber, das meine ich, kein Plan jetzt oder was auf mich gewartet. Aber so im Westen, in München wissen wir, was es ist. Kleine Wohnung in der Katzenmeierstraße. Also mein Vater war kein großer Freund von vielen Miete zahlen, hätte vielleicht ein bisschen mehr leisten können. Aber wir hatten also die ersten Jahre hatten wir keine Dusche. Und das war so das Ende. Das gab es dann gerade noch in den 70er Jahren. Gibt es auch nicht mehr. Also das Ende, dass es wirklich auch noch Leute gab. Im Westen, vielleicht in anderen Teilen von München auch, hattest du eine öffentliche Dusche, wo jetzt, das ist im Freizeitheim, deine Bücherei, Schrenkstraße, glaube ich,
heißt. Und da seid ihr dann hingepilgert als Familie?
Ja, ein paar Mal eine Woche, ja. Das gab es noch. Dann hat er nachher später eine eingebaut und so. Ich kann mich daran erinnern. Oh, schöne Erinnerung, wenn man zurückdenkt.
Und wie fanden deine Eltern das oder deine Geschwister vielleicht auch, dass du plötzlich auf der anderen Seite des Globus versucht hast, irgendwie ein Leben zu finden?
Ich glaube, mein Vater war nicht so begeistert. Ne? Der hätte gedacht, wenn ich mir einen bisschen korrekteren Weg, dass ich irgendwie mehr. Oder was er erstmal selber auch nicht gemacht hat. Vielleicht für einen Sohn stellt man sich immer so vor. Es war auch so die Zeit, also. Wo du auch relativ einfach, relativ günstig nochmal telefonieren konntest. Ich habe es auch immer auch irgendwie geschafft, dass ich auch jedes Jahr in Deutschland war.
Aber du warst schon viel am Münztelefon dann gestanden.
Das ist ein Depot, genau.
Hast die Coins rein.
Genau, dafür. Es gab dann auch, das fing an mit den Telefonkarten, da gab es auch Dealer, das ist auch so eine Sache, die mich erinnern kann. Die haben irgendwie die Nummern oder so geklaut. Da konntest du, also waren Leute wie ich, andere Europäer, konnte man dann irgendwie Nummer, eine Art Prepaid, das war noch davor und die haben dann, da konntest du dann irgendwie lange telefonieren und gab dir die Dealer, die dich irgendwie dann Telefondealer, wo du dann billiger telefonieren konntest. Ja, aber Münzen auch noch. Ganz am Anfang, glaube ich, gab es noch gar nicht, aber in den frühen 90ern.
Wie Telefondealer? Hatten die ein spezielles Telefon irgendwo stehen?
Nee, die haben die Nummer geklaut, irgendwie die Kunden von anderen Leuten.
Und da hast du dann angerufen?
Oder? Da haben die dir die Nummer verkauft und hat dann für dich angerufen, ja. Und dann hat er dann abkassiert. Das war auch nicht so lange, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, dann war die Technik wieder weiter. Aber das war geil.
It's very New York City.
Ja,
jetzt blicken wir zurück auf Errol in New York, fast 35 Jahre. Mhm. Und die Frage liegt natürlich nahe, wie sich New York verändert hat. Weil die Stadt ist ja jeden Tag irgendwie eine andere. Wir sind jetzt gerade die letzten Tage durch eine Hitzewelle durchgegangen. Schon alleine in so einer Zeit verändert sich die Stadt und geht dann, schnappt dann wieder zurück in was anderes. Das finde ich eine der größten Herausforderungen hier mit dieser konstanten Veränderung irgendwie umzugehen, damit okay zu sein. Deswegen ist es fies zu fragen, was hat sich in 35 Jahren verändert. Aber du hast ja so viele Momente erlebt, die die Stadt geprägt haben. Also 11. September, dann die Finanzkrise, wo plötzlich Manhattan wieder leer war. Dann Pandemie, alle große Panik, die größte Stadt des Erdballs, die als erste getroffen wird von dieser Pandemie. Das hast du ja alles hier erlebt. Und die Veränderungen, die das mit sich gebracht hat. Also wenn du so diese Frage für dich beantwortest, was würdest du sagen, ist so sind die stärksten Veränderungen?
Also New York, vor meiner Zeit, ist 70er und 80er, hat dieses Image gehabt, kaputt, kriminell, wo auch heute von den Filmen herkommt. Ich bin das erste Mal 1990 hergekommen, habe das so ein bisschen mitbekommen, die Zeit, die so beschrieben wird. Aber jetzt aber, übrigens, in den 35 Jahren ist mir noch nie irgendwas Schlimmes passiert, noch jemand, den ich gut kenne. Was aber noch anders war und was mir auch gefallen hat, es gab Viertel, die mitten jetzt in Manhattan waren, geografisch immer schon 1A zentral, aber die irgendwie noch dieses kaputt ärmere Leute, die einfach noch billiger waren, aber mitten in der Stadt. Und das gibt es jetzt alles nicht mehr. Ne? Das ist die Riesenveränderung. Zum Beispiel East Village ist ein Viertel im südlichen Manhattan. Also ich bin ja auch aufgewachsen, das kann ich mal sagen, mein New Yorker ist aufwachsen. Und es waren also, da denke ich gern drüber zurück. Und das ist ein Viertel, wo ich auch mal die Veränderung gut zeigen kann, weil als ich herkam, die Mieten waren billiger als ein Kilometer in gewisse andere Richtungen, weil die Leute irgendwie, für viele Leute, die wollten nicht dort wohnen, waren kaputt, hatten alte Mietshäuser. Und das heißt, deswegen hast du eine Mischung an Leuten bekommen, die A, schon lange da waren, und B, Leute, die neu dazukommen, können rein. Das war eine tolle Mischung. Das ist heutzutage, ist das alles, also das wurde alles so platt gemacht. Es ist überall in Manhattan und auch andere Gegenden in Brooklyn sind alle jetzt sehr teuer und die Bevölkerung hat sich geändert. Also im East Village konntest du noch ein bisschen Freak sein, du konntest irgendwie in die Wohnung mit drei Leuten, die Zimmer vielleicht $400-$500 natürlich, auch es war natürlich heute, damals mehr wie heute, aber es war noch, du konntest für eine Woche, vielleicht eine Woche arbeiten, konntest du ein Zimmer oder manchmal sogar nicht lange da in die Wohnung leisten. Das heißt, Bob Dylan übrigens, also jetzt in die Zeit, aber der war in den 60er Jahren, der konnte mit einem Teilzeitjob konnte in die Wohnung. So, weil die Leute in Manhattan, es war billiger, in gewissen Gegenden wollte die Leute nicht sein. Und das also hat sich verändert. Es wurde alles ein bisschen gleicher. Was auch, was mir jetzt einfällt, heute, wenn man durch New York geht, sieht da viele Ketten, Tage zum Beispiel, gibt sehr viele Targets. Als ich herkam, war das die Art von großen Firmen, wollten mit New York nichts zu tun haben, war zu schwierig, der Markt war zu anders, zu teuer. Und das hat sich zum Beispiel auch geändert. Es wurde ein bisschen gleichförmiger von den Leuten auch, wenn jetzt im East Village was verändert, erzählt es eine gewisse Art, du musst schon Geld von irgendwie haben oder die Universität, die Großen, die nehmen immer mehr an sich, machen alles ein bisschen gleicher. Auf der anderen Seite ist aber so, was New York toll macht, ist so eine Riesenstadt, es wird sich nie, hat immer Kanten, es wird immer interessant bleiben. Das ist zum Beispiel, wenn jetzt andere, was ich so mitbekomme, andere Städte werden, auch hier zum Beispiel mit Tourismus, Leute in Touri, als Beispiel, du bist der Touri, wenn die Stadt so riesig ist, das ist immer nur noch 3%, es gibt vielleicht 10 Orte, wo es wirklich viele sind, und wo jetzt du wohnst, Felix, dann siehst du keinen Touristen mehr.
Achtung! Kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel, and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the US, the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive travel benefits, which make your Miles & More world even more valuable. Apply today and fly away with an attractive welcome bonus starting from 50,000 miles after qualifying account activity. From weekend getaways to intercontinental journeys, redeem those miles for flights and upgrades across the Lufthansa Group and Star Alliance network. Take someone with you as you receive a companion ticket after each account anniversary. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Ich schalte mal kurz zu Erol als Fremdenführer. Du hast ja hier viele, viele, viele Menschen, die Deutsch sprechen, jetzt in den letzten Jahren durch die Stadt begleitet. Wir haben unseren Co-Host bei Wunderbar Together, Olli, der jetzt bald seit langem mal wieder nach New York kommt. Und er hat zu mir gesagt, Mensch, was sind denn die 5 Orte, die ich hier besucht haben muss, wenn ich seit langem nicht mehr in der Stadt war, wenn ich auch jemanden, vielleicht die Familie dabei habe, die das vielleicht noch gar nicht kennen. Und Christina und ich, wir machen ja immer den Marco Polo Reiseführer. Uns fallen natürlich sofort so die orangene Staten Island Ferry oder die Gondel, mit der du rüberfährst nach Roosevelt Island ein. Also so klassische Momente des New Yorker Besucherseins. Aber ich wollte dich eigentlich ganz persönlich fragen, was sind die 5 Orte, wo du sagst, da bringe ich Menschen hin, da will ich, dass sie die Stadt erleben, dass sie das sehen.
Okay, also erstmal dein Freund, der war schon mal hier, aber lange nicht mehr hier. Ne? Also jetzt gebe ich mal 2 Antworten. Die, was neu ist, was wirklich also jetzt an Wahrzeichen dazu kam in den letzten Jahren, sagen wir 10, 15 Jahren, ist der Highline Park. Also wenn einer 20 Jahre nicht mehr hier war, dann ist das für die neu. Und auch ein gewaltiges Projekt, was man davon hält und nicht, aber imposant ist es auf jeden Fall, ist die Hudson Yards. Die haben für 1 Milliarde Dollar eine Stahlplatte über den Rangierbahnhof gebaut und dann für so 18, 20 Milliarden Dollar Wolkenkratzer. Also war Dubai. Es ist, auf dem Level gab es das hier nicht. Also das ist auf jeden Fall 2 neue Sachen, ne?
Ist schön, wie du das beschrieben hast, auch very New Yorker, ja? Rangierbahnhof, ja, wir legen einfach eine Stahlplatte drüber, ja, die ein Quadratkilometer groß ist und bauen das drauf. Und die Highline ist ja auch, also das sind ja Zugschienen sozusagen, stillgelegte, und die sollten abgerissen werden, und dann haben die Menschen aus der Neighborhood gesagt, auf gar keinen Fall, das ist doch super. Wir machen da einen Park draus und haben sich gekämpft, oder?
Ja, nein, so wie ich das erinnere, 1980 haben die das eingestellt. Und dann ist es vor sich hingerostet. Und so ein Ding abzureißen, erstmal hat man sich vielleicht schon gedacht, vielleicht ist es doch nicht gut, aber es hätte doch viel Geld gekostet. Also wenn man das einfach mit dem Zauberstab, es gab wahrscheinlich eine Zeit, wo wenn die Leute mit dem Zauberstab das verschwinden lassen, hätten sie das gerne gemacht. Aber nicht an den 90ern wurde die Gegend hip und dann wurde das, dann kam die Idee und dann war es so. Also hätte, ich glaube, hätte auch weg. Also hat auch Glück gehabt, dass es so geblieben ist.
Und jetzt kann man deswegen erhöht durch diesen Teil von Manhattan laufen. Da sind viele neue Häuser auch gebaut worden dann an der Highline. Also es ist unglaublich. Es ist eigentlich ein neues Viertel entstanden, wie du sagst. Teilweise sieht es ein bisschen aus wie Dubai oder Hongkong, aber teilweise ist es auch das alte Viertel renoviert.
Genau, es ist eine schöne Mischung. Also
Ja, das ist ein guter erster Tipp.
Also dann hast du jemanden, der das erste Mal hier ist, dann muss ich auch ganz konservativ sagen, die Sachen, wenn jemand einmal im Leben hier ist und also die Wahrzeichen haben einen Grund, warum sie Wahrzeichen wurden, ne? Und mit dem man hat, ist man schon 5-6 Tage beschäftigt, ne? Wenn einem das zweite Mal kommt, dann erstmal sind die Leute mit Manhattan beschäftigt, ist so. Und viele Leute kommen auch nie raus. Und es ist so, wenn dich jemand fragt, irgendwo auf der Welt jemand fragt, der auch noch nicht mal hier war, sag mir 10 Sachen, die mir zu New York einfallen, sind wahrscheinlich alle in Manhattan, ne? Und beim zweiten Mal raus aus Manhattan, Brooklyn, Queens, ist vielleicht gar nicht mal so wichtig, wo genau hin, aber dass die Leute, dass sind viele mitkommen, was ganz andere geben gibt, wenn du jetzt nach Queens gehst, und Queens gilt als der Teil der, also nirgends, glaube ich, gibt es so viele verschiedene Arten von Leuten wie in Queens, weil New York ist natürlich sehr vielseitig, Leute kommen überall, aber in Manhattan können uns ja die Leute von woanders nicht wohnen. Deswegen in den letzten 20, 30 Jahren sind die alle nach Queens, Inder, Brasilianer, Bangladesch, auch nur mit ein paar Iren. Und deswegen, du hast die tolle Mischung in Gegenden. Ich würde jetzt, was auch einfach ist, nach Astoria oder nach Jackson Heights. Die Straßen sind breiter. Es gibt auch gewisse Teile von Astoria beim Park, da wohnen die Leute in Häusern. Dass du einfach sehen, dass die Leute auch anders leben. Ob das jetzt genau hier oder da ist, weiß ich mal. Ich würde nach Queens auf jeden Fall als Nummer 2 und dann auch noch nach Brooklyn. Kommt darauf an, wie viel Zeit die Leute haben.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Du erklärst ja oder übermittelst ja jede Woche über deine eigene Plattform New York aktuell, was hier so passiert. Was interessiert denn die Menschen in der deutschsprachigen Welt? Worauf klicken die bei dir? Was lesen die da am meisten bei New York aktuell?
Also der Grund, warum ich überhaupt das Projekt gemacht habe, weil es mir immer schon Freude, den Leuten New York nahe zu bringen. Wenn jetzt in Deutsch in die normalen Medien gehst, es wird irgendwie dargestellt, oft ist das, Sachen sind schlechter als es sind, sie sind besser, also Leute gucken, bewundern oder gucken herab. Es ist irgendwie nicht Auge zu Auge. Und das war, was ich auch verstehe, ich meine, manchmal immer so als Kritik, wenn du jetzt einen Artikel schreibst, einmal, du hast eine Zeitung, kommen vielleicht 3 New York Artikel, dann musst du auf eine gewisse Art schreiben oder hast eine Fernsehsendung, dann kommen vielleicht 3, 4 Episoden. Und
ist vielleicht auch ein bisschen die Art, wie wir Amerika beobachten, ja, aus Deutschland, genau, oder? Wir schauen entweder so herauf, ja, und sagen, wow, was die da machen. Oder wir schauen herab und sagen, das kann ja nicht wahr sein. Warum ist das? Aber es gibt wenig so auf Augenhöhe. Das ist vielleicht irgendwie in Freundschaft, Beziehung, die wir haben, so eine Art Teil davon, dass wir immer so auf Amerika blicken. Ja.
Das ist richtig, da gebe ich recht, Felix, aber wir sind auch die Deutschen nicht die Einzigen. Ja, viele andere Länder, New York oder Amerika war das Zentrum im 20. Jahrhundert, jetzt ändert sich die Welt wie letzten 20 Jahren, aber und deswegen ist es schon, ich glaube, andere Länder sind da auch nicht andere europäische Länder. Aber also ein Grund, warum ich das Projekt mache, weil dadurch, dass ich nur New York mache und die Leute kommen auch immer zurück auf die Seite, da kann ich mehr Nuancen machen. Und ich habe, weil sie versuchen, das sagen Leute ja auch, das gefällt eine kleine Welt. Also wenn der eine immer guckt, dann sieht er auch, das ist jetzt neu und das. Und ein bisschen, als ob du eine Lokalzeitung liest. Aber natürlich ist alles schon so geschrieben, dass auch jemand, der nicht lebt, irgendwie einen Zugang haben kann. Also was die Leute, guck mal, ich muss ja gar nicht gucken, was ich irgendwie diese Woche habe. Ja, die Woche war zum Beispiel was mit der Politik. Und das tue ich dann so aufbereiten, dass da auch jemand, der nicht hier lebt, was anfangen kann. Wenn eine große Sensation ist, wie du weißt, der hat jetzt einen jungen 33-Jährigen, der sehr gute Chancen hat. Der hat die Democratic Primary, die Vorwahlen gewonnen. Jetzt auch ein anderes System wie in Deutschland. Und solche Sachen übrigens erkläre ich dann auch. Na, warum ist das jetzt die Wahl erst im November? Warum hat der jetzt eine gute Chance? Ein bisschen
Soran Mamdani, also der 33-Jährige, eine irre Geschichte, der aus dem Nichts kommt und Andrew Cuomo, den langjährigen Gouverneur des Bundesstaates, aus dem Rennen schießt. Und dazu noch Leute, die lange in der Stadtverwaltung gearbeitet haben, die also alle die Beziehungen haben und Zugang zu Spenden, zu Geld, was hier immer so wichtig ist, hat er alle aus dem Rennen geboxt. Und das war deine große Geschichte diese Woche.
Genau.
Und du lieferst wie oft?
Einmal in der Woche.
Einmal in der Woche. Ja, ist schon viel Arbeit.
Ist viel Arbeit, ja.
Ja. Und hast du in der Stadt eigentlich einen Ort, der für dich mehr bedeutet als andere? Also wo du immer vielleicht auch zum Schreiben hingehst oder wo du das Gefühl hast, der liegt mir irgendwie besonders am Herzen? Das ist so mein persönlicher Lieblingsort.
Also mein Lieblingsplatz in New York, wenn ich überall leben könnte, wäre der Union Square. Weil ich finde eine sehr schöne Mischung an allem. Du hast dieses, du bist mitten in Manhattan, aber in dem Platz sind auch, du hast Besucher, du hast auch viele New Yorker, du hast viel verschiedene Art von Leben, du hast diesen Bauernmarkt. Das ist für mich so mein Lieblings-New York-Platz. Wenn ich denken will, bin ich lieber woanders. Also das, wenn ich, dann fahre ich auch raus. Übrigens, was hier gar nicht mal so schwierig ist, weil Leute denken jetzt auch, es ist ein Moloch, du kommst hier nicht raus, dabei hast du hier Natur, wenn du 1,5 Stunden, wie du weißt, dann hast du wunderbare Strände, Wasser wird nie besonders warm, deswegen haben keine Bedeutung außerhalb der Region, aber es sind schöne Strände, du kannst hier bergsteigen, kannst hier alles machen innerhalb von ein paar Stunden.
Ja, es passiert oft gar nicht so im Gehirn, wenn man an New York denkt, dass es auch eine Stadt ist, die ganz viel mit Wasser zu tun hat.
Genau.
Und eine der längsten Küstenlinien der Welt hat als Stadt. Und ich finde es schön, dass du in Union Square so beschrieben hast. Für mich ist das der Nabel der Stadt irgendwie. Passieren auch immer Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat, wenn man da hingeht. Also das ist immer überraschend, das ist immer anders. Und sowieso sind für mich die Plätze hier ganz besonders. Uns hat ein Podcast-Gast, der Matthias Häufig, der Architekt, ist mal so erklärt, der Broadway ist ja diese einzige Straße, die so durch alle anderen durchschneidet. Und überall, wo die auf Avenues trifft, gibt es dann Bryant Park oder Madison Park. Madison Square, Bryant. Mhm. Und diese Orte, hat er gesagt, das sind quasi die Brechen die brechen mit dem Rhythmus der Stadt. Und an diesen Ecken passiert auch so energetisch deswegen was ganz anderes als sonst auf den Straßen und Querstraßen. Und da ist eine andere Energie, da passieren andere Dinge. Und deswegen sind die auch so spannend, weil sie letztendlich nicht zu kontrollieren sind.
Genau, und der Union Square ist ja, da kommt die Park Avenue und der Broadway zusammen. Und das ist genau wie dein Kumpel sagt. Und das ist... Und du hast doch viele, so ich bin jetzt von den neuen Bürgermeistern politisch links angesiedelt, da siehst du auch, dass es sowas in New York auch gibt. Zum Beispiel, du hast Demonstrationen gegen die Kriege, Leute, die nicht in Ordnung finden, was in Gaza los ist. Das sind alles Sachen, die auch passieren. Und das ist ein Platz, wo du das auch siehst, aber genauso siehst du jetzt den Bauernmarkt, wo auch eine Sache, wo du musst regional einen gewissen Umkreis von New York produzieren, dass du dort verkaufen darfst. Auch vielleicht für viele Leute eine Überraschung, dass sowas gibt.
Errol, was mich sehr fasziniert an deinem Leben ist, dass du es dir ausgesucht hast, viel Zeit darauf zu verwenden, Menschen zu helfen, hier zu heiraten. Und New York ist, ich weiß es gar nicht, aber ich vermute wahrscheinlich eine der beliebtesten Städte der Welt, wo Menschen hinreisen, um vor einer bestimmten Kulisse sich das Ja-Wort zu geben. Wie bist du aber überhaupt darauf gekommen, diesen Beruf des Wedding Planners eigentlich anzunehmen?
Also ich habe mit den Hochzeiten 2005 angefangen, vielleicht 5 Jahre vorher, will ich mal sagen, 4, 5 Jahre vorher habe ich Touren gemacht. Und dann irgendwie habe ich mal meine Seite erneuert und ich habe irgendwo mal gehört, dass ein deutscher Promi, ich glaube, war es vielleicht Udo Jürgens oder irgend so jemand, dass der in New York erhalten hat. Ich dachte, mach das mal auf die Seite. Vielleicht kommt alle paar Jahre mal wieder. Das sieht auf jeden Fall nett aus.
Da hast du ein Hochzeitsfoto hochgeladen, oder was?
Ich habe gehört, dass sie noch ein Angebot hochgeladen haben. Ich habe gesagt, wollt ihr in New York heiraten? Also auf die Seite habe ich erneuert. Das waren nur Touren und da habe ich gehört, irgendjemand macht
das. Also du hast zu der Zeitpunkt Städtetouren, genau. Citytours gemacht. Du hast also die Menschen im Bus oder zu Fuß?
Genau, zu Fuß.
Zu Fuß hier rumgeführt, genau. Okay. Und dann hattest du eines Tages die Idee zu sagen...
Genau, ich habe es irgendwo mal gehört. Und dann dachte ich, mach's nur auf die Seite, aber sehr niedrige Erwartungen. Ich habe auch zum Beispiel Shoppingtouren angeboten, parallel, aber da kam kein einziger Mensch. Na, und da dachte ich, mach's ein paar neue Sachen. Und das wurde ein Erfolg. Also das mit
dem Wann hast du denn gemerkt, dass das ein Erfolg ist?
Also das wurde ziemlich gleich ein Erfolg. Also mir ist es also von sofort. Also
dann haben sofort Leute dir E-Mails geschrieben, haben gesagt... Hier, 15.06.
Ja, da war ich auch so der Erste, der das gemacht hat. Leute kamen nach New York und verheiratet, am Erste, das angeboten hat.
Aber auch dann nicht nur für deutschsprachige Menschen? Oder hast du vor allem aus Deutschland Post gekriegt?
Also alles, meine Sachen waren alle auf Deutsch, Webseite und so weiter. Das ist auch immer schon gewesen.
Verrückt. Und wie erklärst du dir das eigentlich, dass so viele Menschen hier heiraten wollen?
Also ich glaube, in den letzten, vielleicht sagen wir mal 25 Jahren, die Leute wollen individuellere Sachen haben. Also gewisser Teil von Leuten sagen, wir wollen nicht daheim heiraten, dann überlegen sie, wo, und dann kommen sie irgendwann mal auf Städte. Und dann, wenn sie auf Städte kommen, dann ist New York schon in, also für jemand aus Deutschland kann ich mir jetzt gar nichts Besseres vorstellen. Weil du nach Berlin oder in Großstädten hast, das ist dann zu nah und das ist dann nicht mehr aufregend. Ne? Und New York hat so ein Image und das zieht die Leute an.
Ich denke gerade an unseren Co-Host Olli, der heute heiratet, genau zum Zeitpunkt, den wir diesen Podcast aufnehmen. Herzlichen Glückwunsch, Olli und Vivi. Und die heiraten zu Hause in Köln. Und wenn die jetzt sagen würden, wir wollen es in New York nochmal machen, was kannst du denn denen alles bieten?
Ich mache eigentlich die Komplettorganisation. Sagen wir, ein typischer Fall wäre, die beiden kommen in New York an, dann hole ich sie ab vom Hotel, dann holen wir die sogenannte Wedding License, ein Papier, das braucht jeder, der in New York heiraten will, egal ob er von hier ist oder woanders, 60 Tage gültig, dann gehe ich mit denen und dann heiraten sie oft am Tag drauf und dann ist die Frage, wo sie heiraten wollen. Central Park ist eine sehr beliebte Location, Brooklyn Bridge, auch Top of Rock, Aussichtsplattform. Dann die Frage, fast jeder will einen Fotograf, besorgen wir. Und du brauchst einen Officiant, das ist jemand, der berechtigt ist, war ein freier Standesbeamter, dich zu heiraten. Dann manche Damen wollen, Bräute wollen eine Stylistin. Also es gibt 5, 6, 7 Sachen. Es gibt nicht ewig viele. Es ist auch im Endeffekt eine einfache Hochzeit als daheim oft. Aber es ist oft nur das Paar und es gibt also diese 5, 6 Services. Und dann können sie sich vorher aussuchen, wird alles vorbereitet. Aber es ist eine überraschend einfache Sache, was die Leute auch oft überrascht, auch die Leute, die daheim sind, denen das Paar erzählt, wie einfach eben das mit den Papieren ist. Die Leute, die hier heiraten, das können sie eintragen, das ist kein Unterschied, als ob sie in Deutschland geheiratet hätten.
Und du hast keine 150 Gäste und keinen betrunkenen Onkel. Und
genau, ist ja auch schön. Also ich habe das, dürfte auch mal aber so. Aber das ist auf jeden Fall einfach. Ist es. Also es ist, ich habe auch oft Leute, die das zweite Mal heiraten oder einfach Leute, die es einfach immer einfach wollen, auch das Büro. Die sagen, wir wollen jetzt 3-4 Tage machen, wir verbinden wollen ihn nach New York und dann heiraten wollen wir auch, dann verbinden wir das. Das ist vielleicht ein ganz ein großer Teil
von dem. Hast du Menschen, mit denen du da fest zusammenarbeitest? Hast du Angestellte?
Auf jeden Fall. Keine Angestellten, aber Freelancer und Leute, mit denen ich, also mit der Fotografin zum Beispiel, ich kann sagen, alles top Leute. Ja, es sind immer die gleichen Leute, natürlich. Es ist, ja, ist immer wichtig, dass ich top Leute habe.
Wurde mal eingeladen, auch hier Zeugin, Trauzeugin zu sein von Menschen, die unser Buch gelesen haben.
Das ist sehr schön, ne?
Also es ist einfach irre, wie viele Menschen aus Deutschland oder deutschsprachigen Welt das hier machen wollen. Und das heißt, du hast da so eine Art festes Team. Und wie viele Hochzeiten setzt du denn da so um im Jahr?
Nee, so 40, 50.
Also schon jede Woche eigentlich.
Das sind ja, aber es verteilt sich. Also von Mai, 80% der Hochzeiten sind von Mai bis September.
Also da bist du richtig busy jetzt, ja.
Ja, da ist was.
Wow, okay. Und welche Anfragen oder Wünsche konntest du nicht erfüllen bisher? Ich denke jetzt so an den Schimmel, auf den man einreiten will vielleicht, oder das Kamel, oder man will vielleicht mit dem Fallschirm vom Rockefeller als Brautpaar. Also was gab es vielleicht für Anfragen, wo du gesagt hast, sag mal, wir sind zwar hier in New York, aber so wahnsinnig bin ich jetzt auch nicht.
Interessanterweise also fast gar nichts. Weil im Grunde ist eigentlich, viele Sachen sind ja schwierig in New York. Wenn einer mit dem Kamel einreiten will, dann wäre hier ist alles so reguliert und schwierig und teuer, dass ich so Leute auch hier gar nicht bekomme. Das ist also, und für was ich gemerkt habe, ja, für meine Kunden, dass sie einfach hier sind, das ist verrückt genug. Also kannst du auch nicht toppen. Ab und zu hatte ich ein paar Anfragen, ist aber nie passiert, was dann verrückt gewesen wäre, im Helikopter zu heiraten.
Ah ja.
Aber haben die Leute doch immer auch dieses laut mittlerweile, geht es sogar gar nicht.
Es spielt in einem Ja-Wort im Handy.
Genau, das, also es ist gar nicht so. Genau.
Nein, was? Das verstehe ich nicht.
Was das besonders macht, die Leute hier sind. Aber wie gesagt, alle, wenn du aufwendig und so, dann bist du hier gar nicht an, weil hier ist es zu schwierig und zu teuer.
Ja. Was kostet es denn, hier zu heiraten?
Ja. Also außerhalb vom Flug und Hotel, alles, was beschrieben war, Fotograf mit Style, sagen wir jetzt, wenn die Leute jetzt...
Das volle Paket, ja.
Voll Paket, Transport, mit Fahrern, alles. Irgendwie so in der Größenordnung von 3.000 Euro. Es ist auch oft günstiger als daheim. Und dann hast du 4-5 verschiedene Service und Leute, die mit dir arbeiten. Es ist erschwinglich, würde ich es mal sagen.
Wenn man einen Freund erzählt, der hier viele Touren macht für Besucher aus deutschsprachigen Ländern, dass die sehr, sehr organisiert sind. Also die kommen oft mit der Excel-Tabelle und arbeiten eigentlich Listen ab. Und wenn diese Listen nicht eingehalten werden, dann werden die sauer. Erlebst du diese Teil der deutschen Mentalität auch, dass die mit sehr festen Erwartungen hierher kommen?
Im Gegenteil, die Leute sind, ich finde es sehr, sehr angenehm zu arbeiten und auch sehr, sehr wertschätzend. Und es sind im Endeffekt einfache Sachen, die wir machen. Was wirklich wichtig ist, die Qualität der einzelnen Leute, die arbeiten, wenn die stimmt. Und ich könnte jetzt nicht sagen, dass die Leute da eher sind die irgendwie entspannt und eher freuen sich, dass alles so gut klappt.
Hast du mal was erlebt, was alles durcheinander gebracht hat bei so einer Hochzeit?
Nee, eigentlich nicht. Also ich wundere mich selber, also die richtig große Katastrophe ist noch nicht passiert.
Und wie viel Zeit von deinem Leben füllt das aus, dass der Wedding Planner Errol?
Ein Drittel vielleicht von meiner Zeit.
Okay.
So 40%, gutes Drittel. So.
Okay, und dann noch hast du ein Drittel Schreiben wahrscheinlich?
Genau, das Schreiben.
Viel Arbeit.
Mach auch Touren.
Und du machst Touren weiterhin?
Genau. Also Arbeit von meinem Arbeitsleben ungefähr so 40% vielleicht.
Und hast du Touren, die du lieber machst als andere, weil die dich selber sehr, sehr begeistern jedes Mal?
Ich arbeite, jetzt werde ich dir noch schicken, an einer neuen Tour. Das ist die Neighborhood Tour. Ich arbeite dran, wir werden auch ein Video drehen. Das Prinzip ist, dass wir wirklich sehr viel verschiedene Viertel machen. Das ist auch dann mit dem Auto, SUV ein bisschen aufwendiger, dass du einfach in 6 Stunden viel machen kannst. Das wird jetzt geplant, es wird hier anfangen, Upper West Side, eine gewisse Art von Viertel. Dann hoch nach Columbia University, Harlem. Dann rüber in die South Bronx, die Leute berühmt, berüchtigt. Da haben die ja viele auch. Dann gehen wir nach Jackson Heights. Ich habe auch gesagt, Queens ist ein Viertel, das sehr, sehr verschieden ist. Und innerhalb von Queens ist Jackson Heights, hat mir jemand geschrieben, gebe ich auch recht, ist so ein Mikrokosmos Amerikas. Das sind, und die Leute leben wieder anders. Und dann ein bisschen nach Williamsburg, wo die hasidischen Juden leben. Und auch und daneben ist ein Williamsburg, das sehr hip ist und trendig. Und dann ein bisschen so, dann hören wir auf, in das so, wir auf jeden Fall so angedacht, in Park Slope, das ist so...
Das ist die Upper West Side von Brooklyn, oder?
Genau, ein bisschen Leute, die ein bisschen mehr Geld haben, Familien, gewisse. Also wenn jemand dann sieht, wenn jemand Sachen sieht wie die South Bronx und Park Slope, das sieht er wirklich ein Spektrum von New York, das nicht mal der New Yorker sieht. Oder besonders vielleicht nicht mal der New Yorker. Und das ist, also die Tour, ich nenne sie jetzt die Neighborhood Tour. Das ist nach Sache, die ich arbeite, dann halte ich auf dem Laufenden. Aber das war jetzt das Konzept, das mir ein bisschen gefehlt hat.
Coole Idee.
Danke. Ich schicke dir das. Ich hole mal auch einen Kameramann. Das macht es ein bisschen nett. Und dann auch, das wird auch nicht die billigste Tour, weil wir müssen nur das Auto machen, dass die Leute wirklich so viel sehen. Und dann werden die Fahrten auch so nützen, dass zum, so fahren, dass auch zwischendurch was sehen. Aber das glaube ich, das ist so, kenne ich so noch nicht. Das ist also das.
Was empfiehlst du denn den Leuten, wenn die hierher kommen, wo die übernachten sollen?
Ich sage, ihr guckt aufs Internet. Und ihr kriegt ein Gefühl für den Markt und wenn es irgendwie passt, dann zuschlagen.
Das ist auch eine der Fragen, die uns am häufigsten erreicht.
Ja, so, wie kann ich hier... Die Leute müssen ein Gefühl für den Markt, Expedia und dann... Ein bisschen wie in der Börse, du kannst Glück haben, dass es runtergeht, rauf, aber wer weiß. Ich weiß ja gar nicht, was der Tarif ist, aber ich glaube so vielleicht $400, glaube ich, mittlerweile in Manhattan.
Und da machst du dir seit jetzt der zweiten Zeit Trump, machst du dir... generell mehr Gedanken darüber, wie es hier weitergeht, wie es auch vielleicht mit der Bevölkerung, mit dem Land weitergeht als vorher?
Es ist, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass jemand wie Trump Präsident wird. Ich kann mich erinnern, als das war gleich 2015, irgendwie Trump will Präsident werden, da dachte ich, habe Augen gerollt, vielleicht 2 Sekunden, weil er ist natürlich bekannt, aber hier ist er schon ein Lokalpromi, noch mal mehr. Den Rest Amerikas war ich schon wieder halb vergessen. In den 80er Jahren war er sehr mit seinen, und dann diese Show, das hat ihn, wurde dann wirklich, ohne die Show wäre er nie Präsident geworden. Und hätte ich mir nicht vorstellen können. Also wenn du irgendein Skript, wenn du einen Film sagst, jemand mit dubiosen Geschäftshintergrund, man weiß ja genau, was er hat und was er nicht hat. Auf jeden Fall Reality-Star wird Präsident, Rechtsaußenpräsident. Dachte mir, das ist ja Unsinn. Ne? Und dass die Leute so mitziehen. Viele Sachen, ich bin also überrascht, wie viele Leute. Also es ist erschreckend. Also
ich habe jetzt den Eindruck, mal aus meinen persönlichen Gesprächen, wenn ich nach Deutschland komme, dass viele Menschen in Deutschland sich große Sorgen machen um Amerika. Und du hast ja vorhin beschrieben, diese Szene, ne? Ja, was willst du denn jetzt da, wenn jetzt Leute da heiraten? Und so, dass du das auch gut nachvollziehen kannst, dass sich dieses ganze Beziehung gerade so in Frage gestellt ist. Erlebst du das, wenn du Menschen hier hast, die zu Besuch kommen, oder sind die so aufgeregt, weil die heiraten, dass die mit dir gar nicht über Politik reden wollen, sondern die wollen einfach einen schönen Tag haben?
Ich glaube, die Leute, die ein bisschen drüber nachdenken, vor sich wissen, es ist eine mega, es wird irgendwie in der Praxis, wird ihr New York-Besuch nicht anders sein. Ne? Und das ist dann, wenn das den Leuten dann schon klar, deswegen sind sie da auch. Also da, übrigens, eine andere, also es geht auch in die andere Richtung, was mir jetzt einfällt. Viele Leute finden Trump auch gut, viele Deutsche, da unterschwellig. Auch ich hatte schon Kunden, da merkt man, die finden den gut, die wollen das gar nicht hören. Die sagen, in Deutschland wird man auch so einen brauchen. Und vielleicht sind es sogar mehr Leute, die Deutsche nach Amerika kommen. Du hast. Also es ist auch ist auf jeden Fall ein Fakt. Ich würde sagen, vielleicht ein Drittel. Es ist nicht so, dass nur alle...
Interessant.
Nein, es wählen ja 25% AfD in Deutschland. Das heißt, du hast dann schon Leute, die das also... Ich sage, ja, vielleicht ein bisschen zu extrem hier und da, aber er hat schon auch recht. Wenn du aufs Internet gehst, hat er auch viele Leute, die ihn gut finden. Auch in Deutschland. Weniger als in Amerika. Mhm. Aber auch... Also das ist mal gar nicht... Man muss gar nicht... Man kann gar nicht so 100%... Man muss ein bisschen reinfühlen, ob jemand den Trump findet oder nicht.
Ja. Ja, es sind ja auch nicht die Deutschen, die gerade hier abgeschoben werden, das muss man ja auch sagen. Ja. Also auch aus der Sicht, diese Angst, die in vielen Communities gerade herrscht, betrifft die Deutschen auch nur sehr peripher. Es gab 1-2 Fälle von Menschen, die an der Grenze Probleme gekriegt haben, aber im Großen und Ganzen sind wir schon immer als Deutsche außen vor, ne, bei sowas.
Da hat sich schon was geändert. Das habe ich jetzt... Das ist ein Gefühl der Angst für viele Leute hier. Ne? Sagen wir jetzt, dass du jetzt ausgewiesen bist als ein Hispanic, der illegal ist, irgendwie wahrscheinlich, mathematisch ist wahrscheinlich niedrig, weil es einfach zu viele Leute gibt. Ne? Aber wenn du jetzt einer von den Leuten bist und es schwingt über dir und du arbeitest irgendwo und du musst dir denken, vielleicht kommt da einer, klopft einer mit der Maske und so, das ist schon was anderes dann. Das gab es früher noch nicht. Das hat sich auch dann in der Hinsicht was geändert. Das ist. Ja, was ich mir hätte mir nicht vorstellen können, dass sowas mir gibt. Und das sind ja auch immer so, ich weiß ja auch nicht, wo die Leute herbekommen. Normalerweise die Leute, die im Bund arbeiten in Amerika, vom Niveau sind immer in der Höhe eigentlich von der Stadt. Eigentlich coole Leute, die ich auch in meinen, keine Ahnung, ob das jetzt ganz besondere Leute sind, die mit der Maske rumlaufen. Diese sich aussucht. Mhm.
Es gab gerade eine ganz interessante Geschichte dazu. Der eine Bürgermeisterkandidat, Brett Lander heißt er, der auch für die Stadt arbeitet, wurde festgenommen, also unten hier im Süden von Manhattan, weil er über mehrere Tage hinweg Immigranten rausbegleitet hat aus dem Gericht, um die quasi zu beschützen, weil er Teil von einem Verein ist oder einer Organisation, die sowas macht. Und er wurde festgenommen und er hat danach erzählt, wie es ihm dann ergangen ist. Und er hat dann angefangen, mit diesen maskierten Leuten zu sprechen. Und hatte eben erfahren, dass der eine von den zwei Beamten, die ihn da gefesselt und abgeführt haben, waren, ich glaube, ein pakistanischer Immigrant. In London, Und der andere war ein Guyanese Indian Guy. Beide wohnen irgendwo in Brooklyn mit ihren Familien. Und das heißt, er hat gesagt, eine der Lehren, die ich daraus gezogen habe, sogar die ICE-Leute, die hier Migranten abführen, sind selbst Migranten. Ja. Und wie ironisch das eigentlich ist. Und dann hat er gesagt.
Das passt irgendwie, ich wusste das nicht, aber ich kann mir das besser als ein Weiß, dass ich gleich mehr schieben würde. Das kann schon irgendwie. Wundert mich nicht. Das ist interessant.
Und der eine hat dann zu ihm gesagt, ich habe überhaupt keine Lust auf den Job. Wir sind auch völlig überarbeitet, weil wir versuchen die ganze Zeit Leute hier festzuhalten. Aber ich muss halt meine Schulden abbezahlen auf dem Haus. Und meine Frau sagt, jetzt schmeiß doch den Job hin. Und ich sage, nee, dann kann ich die Raten fürs Haus nicht mehr bezahlen. Und das ist aber dann so interessant, wenn man dann so hört, was ist eigentlich der Beweggrund dafür, dass diese Leute diesen Job machen? Es ist so die Banalität des Bösen irgendwie, dass die machen jeden Tag schlimme Sachen, aber eigentlich wollen sie nur, sagen sie dann, ich muss halt meine Miete zahlen. Und das ist irgendwie eine sehr seltsame Stimmung, finde ich, die das rüberbringt, dass sie gar nicht reflektieren, was sie da eigentlich tun.
Ich glaube, das sind irgendwie schon Überzeugte mehr, die da in den Medien, in den Gerichten stehen, weil das sind da nicht so viele. Ist mein Ding. Also ich glaube, das sind schon irgendwie besondere Kader, ist mein Gefühl. Weil der ist ja, wenn du denkst, das sind nur so vor den Gerichten, also vielleicht 5 pro Gericht oder 10. Und wer die hinschickt, die wissen, es ist in den Medien. Ich glaube, die schicken ihre Besten.
Du meinst, die Beamten, die diese Leute festnehmen, sind besonders ausgesucht worden?
Ja, kann ich mir vorstellen. Nicht. Das war ja auch jetzt vor. Mit einem L.A., diese Soldaten, die hinter Trump standen, die waren ja auch alle ausgesucht. Die wurden sogar durchsucht, mit Social Media, weil du dann denkst, die ganzen, im Militär, das hat damit, die meisten Leute sind schwarz, arm und so. Ne? Die meisten Leute stehen vielleicht nicht besonders auf ihn, aber er braucht denn die, und das waren ja auch nur sehr wenige, vielleicht Millionen gibt, und das habe ich auch gelesen, dass die dann ausgesucht wurden, also richtig, was auch Sinn macht und will auch keinen, der irgendwie der nicht gut guckt, dann so. Das glaube ich, ja.
Errol, ich habe mich so gefreut, dass du dir heute Zeit nimmst, übers Heiraten in New York auszureden, nicht nur über die Politik.
Ja.
Stimmt es eigentlich, dass du selbst inzwischen auch wieder verheiratet bist? Du hast ja vorhin erzählt, Green Card und so, als du hierher kamst, aber du bist inzwischen selbst auch wieder.
Sehr schön, dass du das weißt vorher. Danke. Ich habe meine schöne Frau, die Sonja, geheiratet im August 2023 in Santa Fe, New Mexico. Und der Grund, warum dort, da ist sie ist aus dem Westen der USA. Und auch wir haben viele ältere Leute, es war viel Leute, auch einfach hinzukommen. Und es ist eine wunderschöne Stadt, es ist New Mexico und es ist War eine tolle Hochzeit, aber nicht in New York, weil ich bin immer hier, ne?
Deswegen, ja. Du hattest auch keine Lust, deine eigenen Leute anzuschreiben, ob sie deine Hochzeit fotografieren
doch,
wollen.
Doch, ich habe eine Fotografin mitgenommen
aus
New York, ja, doch.
Also ein bisschen geplant hast du es mit deinen eigenen Leuten schon.
Schicke ich mal, das sind gute Fotos, schicke ich dir mal.
Okay. Und wie stellst du dir denn deine Zukunft hier vor? Du hast gesagt, du hast dein gesamtes Erwachsenenleben hier verbracht. Du hast hier was Erfolgreiches aufbauen können. Wie denkst du denn über den E-Roll in, weiß ich nicht, 5 oder 10 Jahren?
Erstmal so weiter, solange es geht. Also ich werde hier, das ist so meine, ich sage, ich habe eine Heimat und eine Stadt, wo ich zu Hause bin. Meine Heimat ist München. Deutschland bin ich hier und ich bin hier zu Hause. Und ich werde hier bleiben, aber ich bin auch gern woanders.
Aber mir kommt so vor, als bist du eigentlich immer noch der gleiche, der hierher gekommen ist. Du schaust einfach, was als nächstes kommt, und du bist keiner, der irgendwie Riesenpläne macht, sondern du bist sehr gut darin zu sagen, ich richte mich nach dem aus, was jeden Tag auf mich zukommt.
Interessant, okay. Vielleicht aus dem Grund, wenn du jung bist, machst du, weil du einfach so bist, wenn du älter bist, dann weißt du, dass es eh so ist im Leben. Ne? Deswegen ist vielleicht von außen, aber vielleicht das Verhalten gleich, aber von anderen Philosophie. So jeden Tag, wo es dir irgendwie, wo du keine großen Probleme hast, wo du gesund bist, musst du dankbar sein. Und ja, also ich bin dankbar, mir geht's gut. Und ich hoffe auch anderen Leuten, wie gesagt, wir haben jetzt geredet von jetzt, wo du erzählt hast, mit den Leuten, die verhaftet werden und das heißt, und was alles an Ungerechtigkeit gibt in der Welt, wenn du dann nicht ausgesetzt bist und so ganz gut lebst, dann musst du wirklich
dankbar sein. Du hast gut gelebt hier.
35 ja, alles, Jahre. Ja, ich habe alles mal.
Und ich finde es super zu hören, weil ja, es ist immer, auch in unserem Podcast geht es immer sehr auch häufig darum, so, dass es sehr schwierig war für viele Menschen, egal in welchem Teil des Landes, sich so durchzukämpfen. Und bei dir habe ich aber den Eindruck, du hast wahnsinnig viel getan dafür, aber du beschreibst deinen Weg im Rückblick nicht was jetzt von irgendwie Opfern geprägt war oder von Leiden, dass du dich da durchkämpfen musstest, sondern du nimmst es leicht.
Dankeschön, das habe ich nicht wahr, ja. Aber ich meine, wenn du realistisch guckst, was die Leute hier durch müssen auf der Welt, auch geschichtlich, ne? Ich hoffe, schweife nichts das ab, aber ich gucke mal im Internet und sagt der eine, der Flug, das war nicht so und die Steel Airline besser. Dann denke ich mal, heutzutage kann jemand vielleicht wurden irgendwie 3-4 Tage durchnehmen ins Arbeit, kann nach Amerika und früher hätte der ins Boot gepfercht, ein Monatsding. Also was die Leute, die Ansprüche von Leuten werden auch immer mehr. Und ich glaube, das ist ein bisschen...
Ist Sitz 17C besser oder ist der Sitz ja, 23A besser im Flugzeug?
Und deswegen, ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel verrückt macht, zu hohe Ansprüche hat. Und es geht also, ja, wenn du guckst, bei so vielen Leuten geht es so also schlecht in der Welt. Und
du hast deine Ansprüche immer sozusagen niedrig halten können hier in New York.
Das ist deine
Philosophie. Das heißt, wie äußert sich das bei dir besonders? Also wo sozusagen gibst du viel weniger aus oder hast viel niedrigere Ansprüche als andere?
Also ich habe Glück erstmal. Ich habe eine Wohnung.
Die dir gehört? Oder?
Ja, da hatte ich in der andere. Das ist... Ich bin da reingekommen, das ist ein Gebäude, der Block, wo ich wohne, das war mal, New York Times steht in den 70er, der schlimmste Block in New York oder in Manhattan, ich glaube sogar in New York, also Drogen da. Und dann ist damals der, irgendwann ist der abgehauen, der Besitzer hat das einfach brach liegen lassen, dann hat sich die Stadt übernommen, dann bin ich da rein und dann kam so ein Projekt, das ist wirklich wie ein Lotteriegewinn, ein Projekt, dass die Stadt dann gesagt hat, die Leute dürfen... Wir geben den Leuten die Wohnungen. Da gab es ja irgendwie ein paar tausend Wohnungen in Manhattan. Und also ich zahle keine Miete, ich zahle Maintenance. Aber das war...
Es ist ein sozialer Wohnungsbau?
Ist
oder?
Nicht. Nee. Ist ein Programm. Ist das kein sozialer? War nicht gebaut. Ist das nicht.
Aber du bist da reingerutscht.
Genau.
Und du konntest die Wohnung dann für wenig Geld kaufen.
Genau.
Okay.
Genau, weniger. Könntest du nicht verkaufen, wenn ich eh nicht will. Finde ich ja unmoralisch. Also ich würde nicht mal was, aber...
Wow, das ist natürlich Wahnsinn.
Ja, ja. Da habe ich Glück, meine Frau, die hat einen guten Job. Das ist auch ein Unterschied.
Was arbeitet deine Frau?
Krankenschwester.
Okay. Hier in der Stadt,
ja,
oder?
Ja. Das ist ja auch, das ist wieder ein anderes Thema. Das ist so interessant, mich zu unterhalten. Das ist ein toller Beruf in Amerika. Jetzt in Deutschland, erstens, die müssen mehr machen, die müssen mehr können, aber die verdienen auch viel mehr. Also das ist ein Beispiel. Eine Krankenschwester ist, denke ich, Krankenpfleger in Deutschland, ist so ein Meme. Und hier ist es sehr, also... Manche sagen, sind so Medizin verdienen viel, bei einem Doktor verdienen die 3-4 Mal so übrigens. Das ist wieder ein anderes Thema. Und das höre ich immer, aber ich habe mal meinen Witz gemacht und Quo wieder mir Leute gefragt, ja, was machst du? Ja, wie ist es mit dem Geld? Und dann sagen die mir, ja, lass mal die Frau Überstunden arbeiten, der wird immer jemand gebraucht.
Deine Frau ist auch die ganze Pandemie durch hier in der Stadt Krankenschwester gewesen.
Genau.
Und hat auch Covid-Patienten dann ist betreut? Nichts, oder?
Ja, auch, ja. Die Arbeit im, ich hoffe mal, dass da keiner, das ist kein gutes Krankenhaus, ist eines der besten Krankenhäuser der Welt, aber machen nur Krebs, Sloan Kettering.
Ah, okay. Ja.
Und die das heißt, haben ein paar Covid-Leute, aber nicht so viele.
Weil die sehr spezialisiert sind?
Ja.
Ah, okay. Das heißt, du hast sozusagen, you married up, würde man
genau,
sagen.
Genau,
ja.
Aber deswegen, das ist ein guter, sie hat einen guten Job, da kommt immer Geld, gell, und keine große Miete.
Ja. Du hast kein Auto, kein Hund?
Nee. Katze, leider gestorben, vor 15 Jahren. Nee, also ich versuchte schon,
du lebst anspruchslos, das ist sehr, das ist,
ja, aber auch nicht so,
aber
also ich gebe schon auch gerne aus, aber ich will auch keine Sachen nicht immer, weil ein Auto musst du jedes Jahr.
Ja, ja. Ja, und du musst die Miete für die für Standing. Es gibt ja Leute hier, die zahlen so viel für ihren Parkplatz wie in anderen Städten Miete für eine Wohnung. Wo gibst du denn Geld aus? Wofür gibst du Geld aus?
Ich gehe zum Beispiel, wenn wir uns hier trennen, ich gehe ins richtig gute Gym, ins Equinox. Okay. Weil es einfach, weil es schön ist, du hast sie überall, ich leiste mir schon auch ein paar Sachen.
Weißt du, woran?
Ich gehe viel zu Theatern, soll ich sagen. Kannst du in New York auch günstig machen, wenn du es am gleichen Tag und so mit den ganzen Tickets.
Same-Day-Tickets, auch ein guter Tipp.
Ich habe viel gesehen, also letzten.
Weißt du, woran du mich erinnerst? Ich habe ja 10 Jahre in München gelebt und ich hatte das Glück, dann ein Zuhause zu finden, mitten in der Maxvorstadt in Schwabing.
Ja, toll.
Also Adalbertstraße, Ecke Türkenstraße. Und auf meiner Straße, möchte ich mal behaupten, haben ein paar Airrolls gelebt. Also Menschen, die künstlerisch sind.
Ja.
Die wenig Ansprüche haben, aber wissen, wie sie durchs Leben gehen und Dinge machen, die sie erfüllen. Okay. Und die aber deswegen auch zufrieden sind, weil sie eben nicht die ganze Zeit nach was suchen, was sie vielleicht irgendwie, wo sie neidisch sind, dass andere das haben oder was ein Statussymbol ist oder irgend sowas. Und wenn ich dich so jetzt erlebt habe, die letzte Stunde, dann bist du eigentlich für mich der Münchner Lebenskünstler im besten
Dankeschön.
Sinne.
Danke,
der es geschafft hat, hier Jahrzehnte in New York ein zufriedenes Leben zu führen. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend.
Es war jetzt toll, mit dir zu sprechen. Auch immer, das ist ein bisschen wie in Therapie. Man denkt, ich denke ja nicht jeden Tag nach drüber, wie lebe ich oder wie bin ich hier, wie habe ich nie eigentlich. Ne? Und das ist also ganz, es ist toll. Es hat immer richtig Spaß gemacht. Das, ne?
Ja, mir auch. Wir geben am Ende immer noch einmal das Mikrofon ab an unseren Gast.
Ja.
Gibt es noch irgendwas, was dir vielleicht eingefallen ist während unserem Gespräch oder irgendwas ganz anderes, was du noch loswerden möchtest an die Menschen, die uns zuhören?
Das ist eine gute Frage. Ich bin True Crime Fan, ich gucke immer viel und die Leute, die einen verhören, sagen das am Ende auch immer zu dem. Ist noch irgendwas, was wir den nicht gefragt haben und so, aber meistens kommt nichts.
Oder wie bei Columbo, eine Frage habe ich noch. Ich habe gerade Only Murders in the Building mir angeschaut, neue Serie auf Hulu mit Martin Short und Steve Martin und Selena Gomez spielt mit, mit den zwei alten Komikern im Trio, großartig. Ist hier 5 Blocks entfernt, wird es gedreht. Aha. Deswegen habe ich es mir auch angeschaut. Also wer die Upper West Side gerade auf Streaming sehen will, in True Crime Format ist da gut aufgehoben. Das sind also die Bewohner eines Gebäudes, wo jemand ermordet wird, die dann einen True Crime Podcast machen über den Mord in ihrem eigenen New Yorker Zuhause. Also eine super lustige Idee.
Ich wusste nur so einen Satz, aber wie du es jetzt beschreibst, gucke ich mal. Ja. Ich mag den Steve Martin. Das ist ein super Banjo-Spieler. Also richtig vom Feinsten.
Ah, Banjo-Spieler. Ja, ja. Okay. Das wusste ich nicht. Und was ist dein True Crime zu Hause?
Also ich mag gerne richtigste Verhöre, ne? YouTube. Auch die Channel, eine heißt Law and Crime, andere Court TV.
Du schaust dir Verhöre an?
Ja, auch Verhöre.
Okay.
Investiert, also richtig Polizeiarbeit.
Also real?
Ja.
Okay. Was ist da ein guter YouTube-Kanal, hast du gesagt? True?
Law and Crime ist gut. Auch, oder Gerichtssachen, soll ich sagen, Mike. Das kann man auch nebenbei laufen lassen.
Hast du gerade den Fauxpas mitgekriegt, der in einer Gerichtsverhandlung passiert ist? Ich glaube in Texas, wo der Anwalt zur Richterin gesagt hat, Honey, aus Versehen, anstatt Euer Ehren. Das ist auch groß durch die Medien gegangen hier. Es war irgendwie eine hitzige Auseinandersetzung zwischen Anwalt und Richterin. Ja. Und er war so in so einem Duktus drin und sagt plötzlich, Honey. Und wurde dann natürlich komplett zerlegt, das Video ging viral, ja, ja, ja. Jeder hat sich aufgeregt über diesen Menschen. Aber es ist einer der Gründe, warum es hier manchmal so spannend ist, das Leben hier zu verfolgen, weil so viel gefilmt wird.
Ja, ja.
Also Gerichtsverhandlungen, ja. Verhöre und so weiter, das ist ja in anderen Ländern, in Deutschland gar nicht denkbar.
Ja, hier darf es viel, aber Bundesgericht nicht, deswegen Puff Daddy stehen sie alle. Ich bin ja manchmal, das ist genau, wo der City Clerk ist fürs Hochzeiten. Das heißt, wir gehen rein und dann sagt ihr Leute immer rausgehen, das ist der Puff Daddy-Prozess. Und da warten die Medien, aber das darf nicht filmen, das Bundesgericht ist.
Ja, bei Trump war auch, als der hier saß, ne, da gibt es da eine Zeichnung oder sowas. Ja. Und es gab, glaube ich, den einen Livestream, der aber dann auch nur an bestimmten Orten wiederum gezeigt wurde, wo dann auch nichts aufgenommen werden durfte und so weiter. Also Christina war da beim Gerichtsprozess und du hast ihn dann nur von hinten gesehen und so. Und es war unglaublich langweilig nach 5 Minuten, weil er den ganzen Tag nur da von hinten gefilmt wurde. Also sehr spannender Tipp von dir, sich Verhöre reinziehen.
Ja, ja, genau.
Gibt es sonst noch Schlussworte von dir? Oder?
Also lasst euch die Freude nicht nehmen und New York Besuch. Es ist nach wie vor eine tolle Stadt, auch jetzt mit Trump. Politik ist wichtig, aber man soll sich auch nicht davon zu abhängig machen. Ich bin jetzt in Istanbul, Leute sagen, warum gehst du nach Istanbul wegen Erdogan? Genau das Gleiche. Und die Stadt war toll und die meisten Leute in den Großstädten mögen die Wahrscheinlichkeit, dass jemand so einen wie in Erdogan oder Trump mag, ist da eh wahrscheinlich, ist dort niedriger.
Also lasst euch die Lust am New York-Besuch nicht vermasseln.
Genau.
Sagt Errol Inansch. Vielen Dank. Errol, dein Name auf Amerikanisch klingt eigentlich wie? Wie sagen also, Errol?
Also mit meinem Nachnamen sagen die Leute immer wie, die wissen, Einenk, weil so würde man sich denken. Mir ist auch nicht so wichtig, wie die Leute wieder aussprechen. Aber so Errol. Ist ein guter Name, ist ein türkischer Name.
Mhm.
Aber er kommt aber auch aus der englisch sprechenden Welt, gibt es den dann mit 2 R geschrieben, aber das ist einfach.
Errol Flynn.
Genau. Ja.
Dann sage ich Errol. Errol, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Dankeschön,
Felix.
Hat mir viel Spaß gemacht.
Danke.